Guten Morgen miteinander. Prüft alles und behaltet das Gute. Die Jahreslosung 2025. Der Vers soll uns das ganze Jahr durch begleiten. Darum haben wir auch hier im Saal aufgehängt, dass wir immer wieder mal drauf schauen und uns könnt daran erinnern. Ich finde, es ist ein toller Vers. Er ist kurz, prägnant, einleuchtend. Und doch lohnt es sich auch ein bisschen länger bei diesem Vers zu verweilen, sich ein Gedanken zu machen, was meint denn prüfen, also wie prüfen oder alles, wirklich alles? Was ist denn das Gute? Und darum werden wir heute Morgen dem Vers auf den Grund gehen. Der Apostel Paulus hat den Vers im Jahr 50 nach Christus in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Thessalonich geschrieben. Und der Vers steht ziemlich am Ende von diesem Brief, zusammen mit vielen weiteren kurzen und prägnanten Anweisungen. So ein wichtiger Grundsatz bei der Auslegung von Bibelvers, der lautet: Kontext ist König. Das hat uns an der Bibelschule auf dem Beatenberg, haben wir das immer und immer und immer wieder gehört. Kontext ist König. Schaut, was steht vor dem Bibelvers und was steht nach dem Bibelvers. Dass wir eben nicht einfach einen einzelnen Vers aus dem Kontext rausnehmen und dann je nachdem einfach das sagt, was mir vielleicht auch gerade passt. Sondern dass wir wirklich schauen, was steht vorher und nachher. Und das habe ich mir auch als Grundsatz genommen für die Vorbereitung dieser Predigt. Und darum wird jetzt nicht nur die Jahreslosung, sondern auch die Verse vorher und nachher vorlesen. 1. Thessalonicher 5, 19 bis 22. Löscht den Geist nicht aus. Verachtet prophetisches Reden nicht. Prüft alles und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Und ich glaube, da wird schnell klar, warum das der Kontext so wichtig ist. Wenn wir jetzt einfach nur die Jahreslosung an sich anschauen, ich weiss nicht, wie viele von uns auf die Idee kommen, dass es da im Kontext um prophetische Rede geht. Aber genau das ist der Zusammenhang, wo der Vers drin hineingeschrieben worden ist. Die vier Verse sind nicht eine zufällige Ansammlung von Ermahnungen, sondern haben alle vier irgendwo mit dem Thema der Prophetie zu tun. Der Vers 19 eröffnet das Thema vom Wirken vom Heiligen Geist in der Gemeinde. Vers 20 geht es dann ganz konkret ums durch den Heiligen Geist gewirkte prophetische Reden. Das Wirken vom Heiligen Geist dürfen sie nicht auslöschen, sondern sollen insbesondere das prophetische Reden sollen sie prüfen und nicht verachten. Genau, sie sollen es nicht verachten, sondern wie dann der Vers 21 und 22 zeigt, prüfen. Das Gute davon sollen sie behalten, und das Böse sollen sie auf die Seite tun, sollen sie meiden. Aber zuerst kommt das Prüfen. Wir sehen hier, auf zwei Verbote folgen zwei Gebote. Und außerdem sind die Verse 20 und 21 auch durch ein Wort in Verbindung gesetzt, wo man am besten mit «sondern» oder auch «aber» übersetzt. Leider fehlt das Wort in einigen Übersetzungen, aber wenn man es mit übersetzt, wird auch noch mehr klar, dass die Verse 20 und 21 zusammengehören. Was sollen wir nicht tun, sondern das sollen wir tun. Also Paulus ermahnt da, dass wir den Heiligen Geist nicht auslöschen sollen, indem wir prophetisches Reden verachtet tun. Gleichzeitig dürfen wir aber auch nicht einfach alles unprüft annehmen, sondern wir sollen alles prophetische Reden prüfen, das Gute behalten und das Böse meiden. Ganz offensichtlich hat es in der Gemeinde in Thessalonich ein Problem gegeben, dass prophetische Botschaften nicht geprüft worden sind, sondern dass sie eben direkt abgelehnt und verachtet worden sind. Sie haben damit nicht nur einzelne Personen dafür verachtet, dass die ihre Gabe von prophetischen Reden eingebracht haben, sondern sie haben damit auch gegen Gott selber gehandelt. Sie haben sich damit der Gegenwart und der Kraft vom Heiligen Geist in den Weg gestellt. Und darum weist Paulus sie da auch sehr direkt an, den Heiligen Geist eben nicht auszulöschen. Warum, dass die Thessalonicher prophetische Botschaften konsequent abgelehnt haben, wissen wir nicht sicher, aber es gibt zwei sehr plausible Erklärungen. Zum einen hat sich nämlich die noch junge Gemeinde so vor ihrer Lehre geschützt und vor falschen Prophetien. Wenn man einfach alles ablehnt, ja, dann lehnt man auch das Schlechte mit Sicherheit ab. Könnte durchaus ein Grund gewesen sein. Und zum anderen haben auch die meisten Nichtchristen in Thessalonich nicht viel von prophetischen Botschaften gehalten. Prophetisches Reden, das ist damals in diesem Kontext mit verschiedenen Kulten in Verbindung gebracht worden. Und vielleicht haben auch darum Christen in Thessalonich prophetische Botschaften abgelehnt, weil es auch einfach in der Kultur rundherum als negativ, als etwas Schlechtes angeschaut worden ist. Aber trotz dieser plausiblen Gründe macht der Paulus klar, es ist der falsche Weg, prophetische Botschaften direkt abzulehnen. Gottes Wort zeigt uns in der Jahreslosung, dass man prophetische Botschaften nicht kategorisch ablehnen darf, weil es auch gute prophetische Botschaften gibt und weil man sonst den Heiligen Geist auslöscht. Den Geist auszulöschen, das ist ein ernstes Problem, weil es bedeutet, den Heiligen Geist zu unterdrücken oder ihn daran zu hindern, sich in seinen geistgewirkten Aktivitäten, wie eben auch der prophetischen Rede, in der Gemeinde zu manifestieren. Der Paulus redet vom Heiligen Geist wie von einem Feuer. Und er fordert dazu auf, löscht das Feuer, löscht den Heiligen Geist nicht aus. Das Feuer ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Genauso wie auch schon zu Pfingsten. Und der Paulus fordert, dass das Feuer vom Heiligen Geist in der Gemeinde bestehen darf. Löscht es nicht aus. Aber dort mal, wie auch heute, gibt es Christen, die sich vor dem Feuer vom Heiligen Geist fürchten. Wo der Heilige Geist wirkt, da könnten ja unsere wunderbar gemütlichen Gewohnheiten und Traditionen in Brand geraten. Was ist, wenn der Heilige Geist plötzlich vorhat, dass aus einer Gebetsstunde eine Gebetsnacht werden soll? Oder wenn der Heilige Geist da im Gottesdienst spontan durch jemanden eine prophetische Botschaft weitergeben will? Was, wenn der Heilige Geist länger als 35 Minuten wird durch den Prediger reden und der Gottesdienst länger geht als gewohnt? Gott hat nichts gegen Strukturen. Aber Gott hat etwas dagegen, wenn wir aus Angst vor Unbekanntem oder Ungewohntem seinen Heiligen Geist auslöschen. Und wenn wir uns grundsätzlich den geistgewirkten Aktivitäten wie Prophetie oder auch anderen Geistesgaben verschliessen, dann löschen wir den Geist aus. Wenn wir grundsätzlich alles ablehnen, was neu oder ungewohnt ist, löschen wir den Geist aus. Stattdessen sollen wir alles prüfen. Hast du eine weiter? Genau. Wir sollen alles prüfen. Das Gewohnte wie das Ungewohnte. Jetzt macht es nicht ganz, was ich will. Oh, ist die Folie. Gut. Genau. Wir sollen das Gewohnte wie das Ungewohnte prüfen. Wir sollen eine vorbereitete Predigt genauso prüfen wie eine spontane Wortmeldung. Prüft alles. Und darum habe ich hier symbolisch die Waage heretue heute Morgen. Weil das soll vor Augen halten. Wir sollen prüfen. Wir sollen es nicht einfach vorschnell annehmen oder vorschnell verurteilen, sondern alles prüfen. Wir brauchen den Schritt von der Prüfung, damit wir beurteilen können, ist es etwas Gutes, was wir behalten sollen, oder ist es etwas Schlechtes, was wir uns davon distanzieren sollen. Und eben erst nach dem Prüfen sollen wir dann das Gute behalten und das Böse meiden. Also wir sollen prophetisches Reden nicht verachten, wir sollen es prüfen. Aber stellt sich die Frage, was ist denn das prophetische Reden, das da dreht ist in diesem Vers? Genau, was ist das? Was meint das? Es ist sehr naheliegend, dass es eine Botschaft ist von jemandem mit der Gabe der Prophetie. Von dieser Gabe lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther 14, 1. Wir werden dort sogar aufgefordert, nach der Geistesgabe zu streben. Vor allem eben nach dieser Gabe der Prophetie. Der Paulus legt einen besonderen Fokus auf diese Gabe und sagt, sie hat eine mega grosse, positive Wirkung für die Gemeinde. Strebet danach. Und im gleichen Kapitel lesen wir auch, wie die Gabe in der Gemeinde soll eingesetzt werden. Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas beizutragen. Auch von den Propheten, die Gottes Botschaften empfangen, sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen das Gesagte beurteilen. Bis heute gibt es Gemeinden, die das genau so umsetzen, wie es der Paulus da geschrieben hat. Und einer der bekanntesten Propheten in der frühen Gemeinde war der Silas. Von ihm lesen wir in Apostelgeschichte 15,32. Wir lesen, wie er die Gabe zusammen mit dem Judas gebraucht hat, um die anderen Christen zu ermutigen. Wir sehen, es ist eine gute Gabe für die Gemeinde Gottes. Prophetisches Reden, das ist auch die Botschaft von jemandem, durch den der Heilige Geist redet. Das bekannteste Beispiel, glaube ich, aus der Bibel ist dafür der Petrus. Er redet erfüllt vom Heiligen Geist zu seinen Anklägern und den führenden Männern zu Jerusalem. Und jeder, der Jesus Christus glaubt, von seinem bisherigen Leben ohne Gott zum Leben mit Gott umgekehrt ist, der bekommt zu dem Zeitpunkt vor der Umkehr den Heiligen Geist. Er lebt in jedem Christ. Ist uns das bewusst? Dass Gott selber in uns, wenn wir seine Kinder sind, Wohnung nimmt. Dass der Heilige Geist in uns lebt. Der Heilige Geist hilft uns. Er leitet uns. Und noch viel mehr. Haben wir eine Übersicht gemacht mit allem, was der Heilige Geist tut. Das sind über 50 Sachen. Ist uns das bewusst, was für eine wichtige, grossartige Kraft der Heilige Geist ist in unserem Leben als Christen? Und jeder, der an Jesus glaubt, hat den Heiligen Geist. Wie wunderbar ist das? Und manchmal sagt er uns auch etwas oder zeigt uns etwas, wo wir an andere weitergeben sollen. Es kann sein, dass der Heilige Geist uns das ganz spontan zeigt, aber wir dürfen ihn auch ganz konkret darum bitten, dass er uns auch als Sprachrohr braucht, um andere ermutigen oder zum evangelistisches Zeugnis zu sein für unsere Mitmenschen, die rechten Worte zu haben. Im 2. Jahrhundert nach Christus war es ein Normalfall, dass im Rahmen von regelmässigen Versammlungen in der Gemeinde auch Prophetien weitergegeben worden sind. Und der gleiche Heilige Geist, der hier durch Christen zu anderen geredet hat, wird auch heute durch uns zu anderen reden. Und ich würde mich mega freuen, wenn das doch auch bei uns so ist, dass wir, wenn wir vom Heiligen Geist, von Gott, eine Botschaft bekommen, dass wir sie einander weitergeben. Vielleicht an einem Gebetsabend, wenn es etwas ist, wo du merkst, das ist für die ganze Gemeinde. Oder vielleicht auch einfach nachher beim Kirchenkaffee, weil du merkst, dass jemand jetzt gerade eine Botschaft bekommt. Du etwas sollst weitergeben. Eine Ermutigung. Vielleicht einfach eine Anteilnahme. Das, was Gott dir aufs Herz legt. Lass uns überlegen, was bedeutet die Aufforderung da, dass wir den Heiligen Geist nicht auslöschen und das prophetische Reden nicht sollen verachten, für dich persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Damit wir prophetische Reden können prüfen können, müssen wir sie ja zuerst hören. Und wenn wir sie dann gehört haben, dann kommt es prüfen. Und weil sie auch von Menschen weitergegeben wird, kann sie ja sein, dass sie verfälscht ist. Es kann sein, dass der Mensch die Botschaft falsch verstanden hat. Darum braucht es unbedingt zu prüfen. Der Schritt ist notwendig. Aber erst nach dem Anhören und nicht schon von Anfang an ablehnend sein. Das Prüfen der Botschaft ist auch darum wichtig, weil nicht immer der Heilige Geist der Urheber dieser Botschaft ist. Prophetisches Reden, das kann auch die Botschaft sein von jemandem, der nicht der Heilige Geist durch ihn redet. Es kann sein, dass jemand absichtlich eine falsche Botschaft weitergibt. Auch da finden wir Beispiele in der Bibel. Es kann aber auch sein, dass jemand, der es eigentlich gut meint, die falsche Botschaft weitergibt, weil er das selber auch glaubt und es gar nicht böse meint. Der Paulus warnt zum Beispiel Thessalonicher in seinem zweiten Brief davor, sie sollen sich nicht vorschnell erschrecken lassen, wenn in einem prophetischen Wort, einer Rede oder einem Brief behauptet wird, der Tag vom Herrn sei schon da, also die Wiederkunft Jesu sei schon da. Das ist eine falsche prophetische Rede gewesen, die hier verbreitet worden ist. Und Paulus hat gesagt, die sollen da verwerfen. Auf die sollen da nicht hören, weil die stimmt nicht. Und prophetisches Reden kann auch eine Botschaft von der Gesellschaft oder vom Zeitgeist sein. Wir finden in der Bibel im 1. Korintherbrief 15 ein Beispiel dafür. In der griechischen Philosophie ist die Vorstellung von einer körperlichen Auferstehung unverständlich gewesen oder sogar lächerlich. Viele Griechen haben geglaubt, der Körper sei etwas Schlechtes und die Seele müsse sich von diesem schlechten Körper befreien, weil nur die Seele gut sei. Und die Ablehnung vom Körper, von der Gesellschaft ja, so geprägt war, die ist natürlich auch an die Gemeinde herangetragen worden. So wie auch heute Sachen von der Gesellschaft an uns Christen herangetragen werden. Und darum hat das der Paulus müssen korrigieren. Sagen, nein, das stimmt nicht, der Körper ist nicht schlecht. Und er sagt, du Verstehung ist wahr. Du Verstehung ist ein wichtiger Bestandteil vom christlichen Glauben. Wir dürfen wissen, wir werden mal auferstehen. Und wir werden einen neuen, perfekten Körper bekommen im Himmel. Der Körper ist nicht etwas Schlechtes. Und natürlich besonders die Auferstehung von Jesus Christus, von den Toten. Das ist überhaupt die Grundlage von unserem Glauben, von unserer Hoffnung. Und darum hat Paulus da ganz klar dagegen gehalten, gegen die gesellschaftliche Prägung, die auf die Gemeinde Einfluss genommen hat. Wir sollen den Zeitgeist prüfen. Nicht jede neue Idee oder Richtung von der Gesellschaft unkritisch übernehmen, aber wir sollen uns auch nicht voreingenommen gegen alles stellen, was neu ist oder was die Gesellschaft sagt, ist gut. Manchmal hat sie auch recht. Wir sollen es prüfen und das Gute behalten. So hat zum Beispiel der Zeitgeist vom 15. und 16. Jahrhundert die Gemeinde positiv geprägt. Es hat nämlich die Reformation unterstützt. Humanisten wie der Erasmus von Rotterdam haben das Studium gefördert von biblischen Urtexten. Und das war dann die Grundlage für Luther, seine Übersetzung von der Bibel ins Deutsche. Wichtig ist auch, dass das prophetische Reden, das ist ein in eine Situation gesprochenes Wort. Und es geht da weniger um irgendwelche vage Zukunftsvorhersagen. In 1. Korinther 14, 3-4 steht, wer eine prophetische Botschaft von Gott überkommt, kann sie an andere Menschen weitergeben. Er hilft ihnen, er tröstet und ermutigt sie, er stärkt die ganze Gemeinde. Und das Wort für Ermutigung bedeutet auch Ermahnung. Es geht also um eine hilfreiche Tröstung oder auch eine durch eine Ermahnung näher zu Gott hinführende Botschaft. Ich halte es für weise, dass man eine prophetische Botschaft nicht mit «Gott hat mir gesagt» anfängt. Passender finde ich, ich habe den Eindruck, dass Gott mir sagt. Weil diese Formulierung wird der Tatsache gerecht, dass ich mich auch irren kann und dass eben die angesprochene Person auch den Auftrag hat, das zu prüfen. Wenn ich eine prophetische Botschaft weitergebe, mache ich das nicht mit dem Anspruch, das ist garantiert richtig, sondern ich weiss, die Person hat die Aufgabe, das zu prüfen. Und ich bin auch nicht irritiert, wenn die Person das nicht gerade sofort als Gottes Wort annimmt, sondern wenn sie es prüft. Weil ich weiss, die Wahrheit hat keine Angst vor Prüfung. Und wenn ich mal etwas Falsches weitergebe, dann bin ich hoffentlich auch happy, wenn die Person das prüft und verwirft. Es geht nicht um das, was ich sage. Es geht um, was Gott sagen will. Und darum braucht es unbedingt die Prüfung. Wir finden den Auftrag zum Prüfen im 1. Korinther 14, 29 und eben auch in unserer Jahreslosung. Alles sollen wir prüfen und das Gute behalten. Wir sollen zum Beispiel Botschaft prüfen, wenn jemand einen Eindruck oder wie ein Bild vor dem inneren Auge hat und das uns weitergibt oder einer Gruppe weitergibt. Und genauso sollen wir es auch prüfen, wenn jemand einen Bibelvers weitergibt. In dem Fall geht es nicht ums Prüfen vom Bibelvers selber, weil die Bibel ist Gottes Wort und ist immer wahr. Aber es geht ums Prüfen, ob es gut ist, den Vers auf die aktuelle Situation zu beziehen, wo wir uns gerade drin befinden. Das einfach als zwei kurze Beispiele. Ich möchte uns die vier Verse noch einmal vorlesen. Löscht den Geist nicht aus. Verachtet prophetisches Reden nicht. Prüft alles und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Die Jahreslosung, die fordert uns zum Handeln auf. Wir sollen alles prüfen. Weil, wer für alles offen ist, der ist nicht ganz dicht. Aber, wer sich allem verschließt, erstickt's für vom Heiligen Geist. Beide Extreme tönt uns nicht gut. Es tut uns weder gut, einfach alles unprüft anzunehmen, noch alles strikt abzulehnen. Und damit es uns in unserem Leben, unserem Glauben, auch als Gemeinde gut geht, müssen wir alles prüfen, was an uns hergetragen wird. Und das alles, das soll, wie der Kontext zeigt, in erster Linie auf prophetische Botschaften angewendet werden. Aber es ist sicher ebenfalls gewinnbringend für uns, wenn wir es auch allgemeiner verstehen. Bevor wir eine Entscheidung treffen, eine theologische Lehre annehmen oder einen gewissen Weg einschlagen, sollen wir prüfen. Prüft alles. Also auch alle alten Traditionen. Nur weil sie alt sind, müssen sie nicht gut sein. Alle neuen Ideen. Nur weil sie neu sind, müssen sie noch lange nicht weise sein. Alle gewöhnlichen Sachen. Nur weil sie allgemein akzeptiert sind, müssen sie noch lange nicht richtig sein. Und auch alle einzigartigen Sachen. Nur weil sie besonders sind, müssen sie nicht erstrebenswert sein. Jegliches prophetisches Reden. Alles, was Einfluss hat auf unsere Beziehung zu Gott oder auch unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen, sollen wir prüfen. Wir sollen sie in die Waagschale legen und schauen, ist es gut oder schlecht. Wie sollen wir prüfen? Was ist der Maßstab für unser Prüfen? Das Wort, das mit Prüfen übersetzt wird, das bezieht sich auf den Prozess vom Prüfen von Münzen auf ihre Echtheit. Damit ich eine gefälschte Münze erkennen kann, brauche ich ja eine echte Münze als Prüfmaß. Auch wir brauchen einen Vergleichsgegenstand. Wir brauchen etwas, von dem wir wissen, dass es gut und wahr ist. Und anhand von dem können wir dann andere Sachen prüfen. Was könnte echt so ein Vergleichsgegenstand sein? Was denkt ihr, womit können wir prüfen, ob etwas gut oder böse ist? Hat jemand eine Idee? Genau, jawohl, Bibel. Das ist die richtige Antwort. Die Bibel ist der Maßstab für unser Prüfen. Sie ist das Prüfmaß. Sie ist das Wort Gottes. In 2. Timotheus 3, Vers 16, dort heißt es, denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Also, wir sollen mit der Bibel prüfen, ob etwas gut oder böse ist. Die Bibel ist der Maßstab, das Prüfmaß, das wir brauchen, um herauszufinden, ist es gut oder schlecht. Was denkt ihr, würde passieren, wenn ich probiere, auf der Bank eine gefälschte 50er-Note umzutauschen? Was denkt ihr? Irgendeine Idee? Ja, genau. Dann habe ich Probleme mit dem Gesetzbuch. Ziemlich sicher würde ich keinen Erfolg haben. Ziemlich sicher würden die herausfinden, dass es eine gefälschte 50er-Note ist. Wieso? Der Bankangestellte hat den ganzen Tag mit Geld zu tun. Er kennt das Original. Er kennt die echte 50er-Note. und ihm fällt viel schneller auf, ob sie gefälscht ist oder nicht, als sonst irgendjemandem von uns. Und das Prinzip, das gilt auch für uns. Je besser, dass wir das Original kennen, desto besser erkennen wir auch die Fälschung. Je besser wir die Bibel kennen, desto besser erkennen wir, was gut oder böse ist. Weil Gott teilt uns in seinem Wort mit, was gut und was schlecht ist. Gewisses steht sehr konkret. Zum Beispiel steht in der Bibel, ein Christ soll seine Steuern zahlen. Ob ich jetzt Freude habe, dass das drin steht oder nicht, das ändert nichts daran. Das ist der Maßstab. Wir sehen, wir sollen unsere Steuern zahlen als Christen. Aber es steht nicht konkret drin, wer das sich heiraten soll. Es steht, dass es Gottes Wille und somit gut ist, dass ich eine gläubige Person heirate. Aber ob es jetzt diese oder jene ist, steht nicht ganz genau. Ich finde den Namen nicht. Gut, je nachdem, wenn es ein biblischer Name ist, schon. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Die Bibel sagt nicht ganz genau, die Person sollst du heiraten. Aber die Bibel schweigt auch nicht zu dem Thema. Sie gibt uns Leitplanken, Richtlinien, innerhalb derer wir sollen die Entscheidung treffen. Und die Richtlinie hilft uns, zum herauszufinden, was ist gut und was ist schlecht. Zu jedem Thema gibt uns die Bibel mindestens grobe Leitplanken. Und manchmal sagt sie auch ganz konkret, das ist gut und das nicht. Es ist wichtig, dass man sie darum auch beim Prüfen als die wichtigste Grundlage nimmt. Nochmal zurück zu dem 50er-Nötli da. Wenn ich das jetzt jemandem von euch geben würde, sagen wir mal dem Hensu, würdest du echt merken, ob sie echt oder gefälscht ist? Genau. Ja, wenn es jetzt eine sehr gute Fälschung ist, könnte es gut sein, dass du sie noch für recht halten würdest. Wenn er sie jetzt aber rein umgebt und jeder von euch die eigentlich anschauen kann, ist die Wahrscheinlichkeit doch gerade viel grösser, dass jemandem auffällt, irgendein Detail, das nicht ganz passt. Und das zeigt, prüfen sollen wir auch miteinander. Prüfen steht da auch in der Jahreslosung in der Mehrzahl. Es ist wichtig, dass nicht nur jeder für sich, sondern dass wir auch als ganze Gemeinde prüfen. Im besonderen Sinn sollen wir den Inhalt vom prophetischen Reden, im weiteren Sinn aber auch alles, was die Gemeinde beeinflusst, prüfen. Und so ein gemeinsames Prüfen kann zum Beispiel auch in einer Kleingruppe passieren oder in einem Leitungsteam oder einfach bei einem Kaffee mit Freunden. Nebst der Bibel gibt es noch weitere Prüfkriterien. Ich habe gesagt, die Bibel ist das wichtigste Kriterium. Aber es gibt noch weitere Kriterien. Ah, genau, das wäre noch das Bild für das gemeinsame Prüfen gewesen. Genau, die Bibel ist das wichtigste Kriterium. Und wir können auch prüfen, ob etwas mit dem Evangelium vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus übereinstimmt. Jesus Christus ist das Zentrum der Bibel. Das Zentrum von unserem Glauben, der Grund für unseren Glauben. Wenn jetzt also irgendetwas von Jesus weglenkt oder zu ihm hinlenkt, dann ist das auch ein wichtiges Prüfkriterium. Jesus hat ganz konkret in Bezug auf falsche Propheten gesagt, dass wir sie werden an ihren Früchten erkennen. Das ist ein weiteres Prüfkriterium. Was für Früchte hat das, wo wir prüfen, vielleicht in der Vergangenheit schon hervorgebracht? Oder was für Früchte können sie wohl hervorbringen? Und als gute Frucht vom Geist definiert Gott in Galater 5, 22 bis 23 Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Was für Früchte bringt es hervor? Und zu guter Letzt, wie schon gesagt, ist auch das Miteinanderprüfen im Austausch ein hilfreiches Prüfkriterium. Prüft alles und das Gute behaltet. Die Jahreslosung ist nicht nur ein guter Vers zum Auswendiglernen, sondern vor allem ein wichtiger Vers zum Umsetzen. Bequemlichkeit oder Gleichgültigkeit ist fehl am Platz. Es langt nicht, wenn wir wissen, dass wir alles prüfen sollen, wie wir alles prüfen sollen. Wir müssen es auch tun. Es ist so einfach. Ich lese die Jahreslosung, ich befinde sie für gut. Und dann, bei der nächsten besten Gelegenheit, laufe ich Vollgas am Prüfen vorbei. Dann hat er nicht viel genützt. Das ist ein Vers, der angewendet werden will. Wir brauchen wirklich den Zwischenschritt vom Prüfen. Die Zeit vom Prüfen. Den Austausch miteinander. Was denkst du da dazu? Fällt dir eine Bibelstelle ein, die etwas dazu sagt? Lass uns die Zeit nehmen, damit wir am Ende nicht das Böse, sondern auch wirklich das Gute behalten tun. Ich möchte noch ein Beispiel machen, wie kann das Prüfen aussehen. Eine prophetische Rede, also ein in eine Situation hineingesprochenes Wort, zum Beispiel von Freund zu Freund, das könnte lauten: Oh, du hast echt Schweres erlebt in der Gemeinde. Es tut mir echt leid. Aber weißt du was? Du brauchst die Gemeinde gar nicht unbedingt zum Christ sein. Weil Gott hat mir gezeigt, dass ich auch daheim oder in der Natur beten kann. Lobpreislieder singen und in der Bibel lesen. Dafür brauche ich andere Christen gar nicht. Jesus ist immer bei mir und das gilt ja auch für dich. Was stimmt echt alles an dieser prophetischen Rede? Hat jemand eine Idee? Ja, Jesus ist immer bei dir. Das stimmt, das ist richtig. Danke.
Dass man daheim kann beten und singen und singen.
Genau, ja. Merci.
Ich denke auch, dass ich andere Christen.
Genau, ja. Das stimmt nicht, aber der Rest ist richtig. Habe ich richtig verstanden? Ja, genau. Sehr viel Wahrheit ist da drin. Aber was stimmt nicht? Es stimmt nicht, dass wir Gemeinde nicht brauchen. Es stimmt, wir können Christ sein ohne Gemeinde. Wir können Christ sein, weil die Bedingung ist, glaub an Jesus Christus. Kehr um zu ihm. Dann bist du Christ. Du wirst nicht zum Christ, weil du das Gebäude betrittst. Aber wenn wir Christen sind, werden wir eben auf Gottes Wort hören. Und Gottes Wort sagt, komm in die Gemeinde. Es ist wichtig, dass wir miteinander unterwegs sind, als Gemeinde. So vieles steht bewusst im Plural, weil es eben für die Gemeinde ist, weil es miteinander gemeint ist. Es ist wichtig, auch die Heidenglauben zu leben, aber wir brauchen Gemeinde. Und ich habe da so ein Beispiel gewählt, weil es zeigt gut, dass eine Botschaft auch Wahres mit Unwahrem vermischen kann. Und darum ist es wichtig, genau hinzuschauen und zu prüfen. Ich will zusammenfassen, wir sollen den Heiligen Geist nicht auslöschen, indem wir prophetisches Reden verachten. Stattdessen sollen wir alles prüfen und das Gute behalten. Das Böse hingegen, das sollen wir meiden. Und das wichtigste Kriterium zum Sachen daran prüfen, ist die Bibel. Weitere Kriterien sind dann noch der Austausch miteinander, das Evangelium und die Früchte, die das hervorbringt. In dem Sinn, prüft alles und behaltet das Gute. Ich will noch mit uns beten. Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort, das wahr ist. Dein Wort, das uns dich zeigt, dich erkennen lässt. Danke bist du als lebendiges Wort Gottes uns näher gekommen, wo du auf die Erde gekommen bist. Du hast die Möglichkeit geschaffen, dass wir gerettet werden können. Wo du, bevor du in den Himmel aufgefahren bist, hast du gesagt, es ist gut, wenn du gehst, damit der Heilige Geist kann kommen. So grossartig. Was bedeutet das? Es ist besser, dass jetzt der Heilige Geist da ist, als du sichtbar unter uns. Herr, lass uns immer mehr erkennen, wie grossartig das ist. Dass der Heilige Geist in jedem Christ lebt. Und ich möchte dich bitten, hilf uns, das Feuer von deinem Geist nicht auszulöschen, sondern ein offenes Auge zu haben für das, was du durch deinen Geist in uns und unserer Gemeinde wirken willst. Bitte hilf uns auch, die Zeit zu nehmen beim Umsetzen dieser Jahreslosung. Die Zeit fürs Prüfen zu nehmen. Schenk gelingen, das Gute zu erkennen und auch das Böse. dass wir das Gute behalten aus schlechten Meiden. Danke, bist du gut und bist du bei uns. Amen.